Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu quero agradecer a Cobra, a organização super eficiente, as meninas que são ótimas em responder e-mails, dar orientação e tudo. Foi muito bom planejar tudo com vocês e finalmente estar aqui poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz.
Das war ein Curriculum fast fiktionalen Ausmaßes und ich muss sagen, dass es natürlich nicht alles auf meine Kappe geht. Vieles ist Kollektivgut und nichts schafft man allein. Das heißt, nicht alles sind meine eigenen Meriten. Dank an Cobra für die tolle Organisation. Danke, dass ihr auch die Mails immer so schnell beantwortet habt. Und ich freue mich, heute Nachmittag einiges mit euch zu teilen und euch mitteilen zu können.
Ok, bom, primeiramente eu já vou começar. Dizem que não é uma boa coisa, né? Pedindo desculpa, porque quando eu planejei minha apresentação, na minha cabeça eu tinha uma hora e meia, né? Então eu planejei assim, acho que 235 slides. Aí eu reduzi para uns 50, depois uns 30, e meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente gostaria de compartilhar, né, do que está acontecendo no movimento indígena, não somente no Brasil, mas fora.
Lass mich anfangen mit etwas, was man nicht tut. Ich wollte gleich eingangs nicht, aber das tue ich nur doch um Entschuldigung bitten. Eigentlich hatte ich gehört, 1 bis 1,5 Stunden hast du Zeit und hatte natürlich mindestens 235 Folien vorbereitet. Davon sind dann 50 geblieben, schließlich noch 30. Aber es gibt so viel mitzuteilen über die indigene Bewegung in Brasilien und weltweit, dass es mir schwerfällt, mich kurz zu fassen.
Ok, então eu vou div tentar dividir a minha apresentação em três blocos. Primeira parte, reduzir realmente, cada parte eu vou tentar reduzir, uma visão um pouco histórica do que me traz até aqui. Depois um momento, uma discussão um pouco jurídica, mas não quero fazer de uma forma assim muito técnica, né? Mas de uma forma que vocês possam entender o que realmente importa para os povos indígenas. E por fim, discutir algumas coisas mais práticas, como que essa discussão pode nos ajudar no nosso dia a dia.
Ich werde meinen Vortrag in 3 Teile teilen und habe versucht, möglichst ja, kompakt davor zu gehen. Zunächst einmal eine historische Rückschau. Dann werde ich einige juristische Fragen beleuchten. Das wird sicher nicht zu fachlich sein, denn es geht ja darum, was wir als indigene Völker juristisch bewegen können, was uns bewegt. Und schließlich in einem dritten Teil die Praxis, die praktische Anwendung, wie das für uns und unsere Arbeit sinnbildend sein kann, vorstellen.
Uma palavra a tradutor. Como que está? Você quer que eu fale mais ou menos? Está bem?
Pensamento por pensamento, slide por slide.
Ok, tá
Pode
bom.
ser, pode ser mais, pode ser menos, mas pode
Ok,
ser mais.
obrigado pela ajuda, então. Bom, primeiramente eu gostaria de trazer um alemão para conversar com a gente sobre uma ideia de progresso ou de sociedade do Estado, os sonhos da sociedade ocidentais que na verdade se choca com os sonhos dos povos indígenas, né? Então a gente tem o comentário do Walter Benjamin sobre essa obra do Klee, de onde ele vai. Aqui tem uma descrição que você encontra bastante na internet. Não vou perder tempo lendo isso, mas na verdade o que ele está trazendo é uma discussão, é um conceito de progresso, né? Um conceito que a modernidade da sociedade ocidental, principalmente europeia, forjou e trouxe, que mostra o projeto como a solução ou a consequência da evolução humana.
Ich fange mit einem Deutschen an, den ich mitgebracht habe und werde das jetzt auch nicht im Detail vorlesen, das könnt ihr selbst tun. Es geht darum, was Benjamin zum Fortschritt schreibt, wie das westliche Denken im Allgemeinen den Fortschritt beschreibt und das steht im Gegensatz, ja auch im Konflikt zum indigenen Denken von Fortschritt. Hier, wie gesagt, der Kommentar zu einer Zeichnung von zu einem Werk von Paul Klee, Nullus Novus, wo diese Modernität der westlichen Welt, insbesondere natürlich Europas, im Gegensatz steht zu unserer und was das für uns und die Entwicklung und den Fortschritt jeweils bedeutet.
Então, quando a gente pensa de economias verdes, quando a gente ouve falar de minerais de transição, economia de transição, essas novas ideias, economias, e quando elas nascem nos mesmos lugares que, de onde nasceu, por exemplo, nasceu o capitalismo, colonialismo e outros ismos de opressão, e povos indígenas sabem que representa as mesmas ideias de progresso que trazem destruição nos nossos mundos, nos nossos povos, nas nossas culturas e em nosso meio ambiente. E é por isso que para mim é importante... Ok, então para mim vai ser importante mostrar rapidamente para você, eu estou considerando que o nosso público é bem, né, diverso, uma trajetória histórica de como essas ideias... elas foram foram implementadas no Brasil, trazendo não o progresso, não a evolução, não a iluminação, ou seja, o termo que você gostaria de descrever, progresso, mas destruição.
Wenn wir von Green Economy sprechen, von einer Wirtschaft, einer Volks- oder Weltwirtschaft im Übergang, dann schauen wir natürlich genau hin, wo diese Begriffe entstanden sind. Und wenn heute beschrieben und definiert wird, was dieser Übergang zu sein habe hin zu einer Green Economy, dann merken wir natürlich, dass der Geburtsort dieses Gedankens mit dem Geburtsort übereinstimmt, aus dem der Kapitalismus, der Kolonialismus und viele andere Ismen kommen, die uns das Leben schwer und uns immer wieder schwer zu schaffen gemacht haben. Also Fortschritt. Das bedeutet nach diesem Paradigma, was dahinter steckt, auch immer Zerstörung unseres Lebens. Das haben wir im Kopf, wenn wir das hören. Das müssen wir, wenn wir den Geburtsort dieses Begriffs uns anschauen, den Okzident, das Abendland. Das Abendland. Deswegen fange ich an mit einem historischen Abriss, Ideen, Vorstellungen von Fortschritt, die eben in Brasilien nicht zu Fortschritt, zu Innovation und Aufklärung geführt haben, sondern zu Zerstörung.
Então, quando a gente pensa nesses dois mundos, né? O mundo colonial, que traz essas inovações tecnológicas, e o mundo indígena, é impossível não pensar em clashes, né? em choques, em encontros violentos. Então, é importante a gente ter uma ideia do contexto histórico, e eu gostaria de mostrar também que não é uma história somente, claro que tem genocídio, destruição, pobreza, sofrimento, mas também é uma história de resistência, resiliência e liderança indígena.
Wenn wir also von diesen zwei Welten sprechen, der Innovation, die die Kolonialreiche aufgelegt haben, und der Zerstörung, die das für uns gemacht hat, dann bedeutet dieses Zusammentreffen dieser Welten immer einen Clash, einen Zusammenstoß, einen Konflikt. In dem historischen Kontext beleuchtet, werden wir allerdings sehen, dass es nicht nur um Völkermord, Genozid, Zerstörung und Entvölkerung geht, sondern auch um eine Geschichte des Widerstandes, der Resilienz und der Widerständigkeit.
Então, aqui você pode ver que tem duas partes importantes, e a gente vai falar mais sobre ela. Eu vou pedir licença, não vou poder discutir esses pontos aqui, mas aqui são alguns exemplos de resistência e liderança indígena durante os tempos coloniais. Essa liderança indígena não era focada somente nos povos indígenas, mas também nos escravos, que fugiam das fazendas, fugiam da condição de escravizados e encontravam guarida nas comunidades indígenas e que formaram os quilombos, as comunidades quilombolas no Brasil.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich nicht all diese Elemente oder Beispiele aufnehmen kann. Es geht aber, wenn wir über den Widerstand sprechen und um die Kraft, die indigenen Völker denen entgegengesetzt haben, mit dem sie konfrontiert waren, nicht nur um Indigene selbst, sondern auch um entflohene Sklavinnen und Sklaven, die sich dem Sklavereiregime entzogen haben, geflohen sind, oft in indigene Gemeinwesen, und wo dann später von dort die Quilombos entstanden sind.
Então, desde esses primeiros movimentos de resistência e liderança indígena, o nosso diálogo, o nosso discurso era: nós queremos viver do jeito que a gente quer, a nossa economia tem que ser nossa, nós não aceitamos uma economia de fora, um modo de ser de fora, mas queremos viver, mesmo antes dos grandes tratados de autodeterminação europeus, etc., os povos indígenas já falavam em termos de autodeterminação, de autonomia.
Und wenn wir über diesen Widerstand gegen dieses westliche System sprechen, den Widerstand, der unter indigener Anführerschaft geführt wurde und gelebt wurde, dann ging es uns immer darum, so zu leben, wie wir leben, unsere Lebensweise aufrechtzuerhalten, unsere Wirtschaftsweise zu pflegen, weit, lange, lange bevor im Völkerrecht der Begriff der Selbstbestimmung der Völker, der Autonomie und diese Dinge en vogue wurden, haben wir bereits darauf gedrängt, autonom so zu leben, wie wir es wollen.
Então, o projeto do colonialismo não era somente tomar as terras indígenas, mas também apagar as culturas indígenas. Então, gente, se você estuda detalhes dessa guerra também ideológica, cultural no Brasil, você vai ver que sempre existia uma ideia de que os povos indígenas iriam desaparecer. Era um processo até natural. Obviamente não era natural. Então existia um discurso por séculos e até hoje muitas pessoas pensam que os povos indígenas desapareceram durante a colonização.
So haben die Kolonialisten nicht nur uns das Land genommen, sondern hatten immer auch vor, unsere Kultur auszulöschen. Wenn man diesen ideologischen Krieg sich anschaut, gehen viele bis heute davon aus, dass wir einfach irgendwann verschwinden werden. Das sei ein natürlicher Prozess. Der natürliche Prozess der Auslöschung der indigenen, nicht nur Länder, sondern auch Kultur.
Então isso estava na política, nas políticas públicas, na arte, na literatura, em vários discursos, existia essa ideia de que os povos indígenas desapareceriam. E até mesmo durante os ciclos econômicos do Brasil, esses ciclos econômicos aconteceram num contexto de tomada das terras indígenas, de genocídio, de guerras contra os povos indígenas e de destruição dessas culturas, apagamento dessas culturas, em nome da assimilação, da integração, da aniquilação desses povos.
Davon waren Politik, Kunst und Literatur fest überzeugt und durchdrungen, die Indigenen, die werden eines Tages zu existieren aufhören, die werden einfach verschwinden. Das zeichnet sich auch in den einzelnen Wirtschaftszyklen unseres Landes ab, wo mit kriegerischen Handlungen, mit Völkermord, mit dem Auslöschen unserer Kultur immer wieder versucht wurde, uns zu verdrängen und zu verdrängen. Man davon ausging, irgendwann werden die Genen verschwinden, assimiliert, integriert oder vernichtet sein.
Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem os grandes... Desculpa, são partes da inglês, eu estou reusando alguns slides, mas a gente tem esse projeto de Brasil que ignora totalmente a presença e a vida dos povos indígenas. Por exemplo, nos grandes projetos que acontecem nas terras indígenas. Aqui eu mostro somente a Amazônia, mas depois eu vou mostrar outros lugares, outros problemas que a gente enfrenta.
Einige Folien sind auf Englisch, tut mir leid. Das große Entwicklungsprojekt oder das Projekt Brasilien hat letztlich die Anwesenheit indigener Völker geleugnet und ist davon ausgegangen, dass es sie entweder gar nicht gibt oder in Zukunft nicht mehr geben wird.
Por exemplo, essa questão da mineração e agora o que é o nosso tema principal da mineração de transição, os minerais, que é uma lista enorme de minerais que são importantes para essa chamada economia verde, eles representa agora, nesse exato momento, uma corrida, uma nova corrida do ouro. Mas não é somente uma corrida do ouro, é uma corrida por muitos minerais. E essa corrida, embora tenha uma bandeira de sustentabilidade, né? Uma bandeira de menos combustíveis fósseis, uma bandeira de proteção do meio ambiente, na verdade, ela está acontecendo à revelia dos direitos humanos.
Bergbau, der Bau von Bodenschätze, das ist nochmal eine neue Relevanz erhalten, jetzt beim Übergang hin zu einer neuen Green Economy. Es gibt einen neuen Goldrausch, der natürlich nicht auf den Bodenschatz Gold, auf das Edelmetall Gold beschränkt ist, sondern ganz viele Bodenschätze und Metalle und seltene Erden werden heute gesucht, wie damals zu Zeichen des Goldrausches. Heute unter dem Zeichen der Green Economy, der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und doch immer im Widerspruch zu den Menschenrechten derer, die dort leben.
Por exemplo, eu vou mostrar aqui o título governo Bolsonaro, mas a gente sabe que o governo Bolsonaro ele não representa uma mudança na cultura brasileira em relação aos povos indígenas. Representa, claro, uma intensificação, mas é a mesma política colonial, é a mesma política militar, é a mesma política da ditadura militar, é a mesma política até mesmo de governos chamados de esquerda.
Was ich hier unter der Überschrift Governo Bolsonaro, also Bolsonaro-Regierung gegen indigene Völker aufführe, bedeutet nicht etwa einen Kulturwandel im Vergleich zur Vergangenheit, keinen Bruch mit dem Vorgehen der Geschichte, wo es eben auch immer darum ging, intensiv auszubeuten und das militärische und andere Projekte so voranzutreiben, dass die Indigenen Schaden leiden und man die Bodenschätze ausbeuten kann.
Então, ao mesmo tempo que o Bolsonaro e o seu governo ele acelerava a permissão de mineração, desmatamento e agricultura industrial que destrói o meio ambiente, como você está vendo lá, eles ignoraram totalmente o apoio e a proteção dos povos indígenas, que é a obrigação jurídica, legal do Brasil nacionalmente, de acordo com a sua própria Constituição, e também em relação às leis internacionais que o Brasil é signatário.
Also nichts grundlegend Neues, es kommt nur zu einer Beschleunigung dieses Prozesses im Bereich der industriellen Agrarwirtschaft, der industriellen Landwirtschaft. Im Bereich des Bergbaus und der Entwaldung geht es noch schneller vonstatten als in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite werden gleichzeitig alle Schutzmechanismen für indigene Völker abgeräumt, abgebaut, die der brasilianische Staat eigentlich per Verfassung zu erfüllen hat und zu denen er sich auch in internationalen Verträgen und Abkommen verpflichtet hat.
Por exemplo, nos últimos 5 anos, mais de 500 crianças Yanomamis morreram de desnutrição. E os povos Mundurucus, quase que 90% deles estão contaminados de mercúrio. Isso eu estou dando dois exemplos do que está acontecendo. Você deve perguntar, mas isso está acontecendo na floresta amazônica? Sim. A floresta amazônica não é uma floresta, vou usar essa palavra, limpa. É uma floresta cheia de corrupção, de violência e que está destruindo a vida de muitos povos indígenas.
In den letzten 5 Jahren sind 500 Yanomami-Kinder an Unterernährung gestorben und 90% der Mundurucu sind schwer mit Quecksilber vergiftet. Man mag sich fragen, wie sowas im Amazonasgebiet geschehen kann, in so einem wunderschönen Wald. Vielleicht geht ihr davon aus, dass sei ein sauberer, unberührter Naturpark oder ein Wald. So ist es nicht. Dort herrscht Korruption und andere Dinge, die die Menschen zu Tode bringen und vergiften.
Então, uma das grandes lutas dos povos indígenas é que esses projetos sejam conduzidos sem consulta, não sem diálogo, porque os povos indígenas não são contra desenvolvimento, eles não são contra políticas que visam acabar com a desigualdade social ou desigualdade econômica. Os povos indígenas são contra um conceito de progresso, até mesmo de democracia, que é totalmente falso, que são falsos.
Und so kämpfen die indigenen Völker darum, bei diesen Projekten angehört zu werden, in einen Dialog zu treten mit denen, die sie umsetzen wollen. Es ist ja nicht so, dass indigene Völker per se gegen Entwicklung wären oder gegen den Abbau der sozialen oder wirtschaftlichen Ungleichheit. Nein, wir sind nur gegen diesen Begriff von Fortschritt, der unsere Rechte nicht wahrnimmt und mit dem wir kein Überleben haben werden.
Então, desde o século XIX, com as depois do decreto do Dom João e de outros republicanos de guerra aos povos indígenas, em que literalmente o assassinato de povos indígenas que resistiu ao chamado progresso moderno, os povos indígenas eles começaram a ter outro tipo de resistência, de luta com o Estado. E a gente passou a não somente fugir, se esconder e tentar fazer guerras, guerrilhas no meio da mata, mas a gente começou assim, diálogos políticos, movimentos políticos, não somente no Brasil, obviamente, mas no Brasil também.
Seit dem 19. Jahrhundert sei es König Schwamm per Dekret eine Kriegserklärung gegen all diejenigen Indigenen ausgesprochen hatte, die sich dem Fortschritt immer noch verweigern, leisten wir nicht nur Widerstand und sind auch nicht nur in Guerillakämpfen unterwegs, sondern haben uns auch politisch zusammengeschlossen in Bewegungen, die in Brasilien und darüber hinaus für unsere Rechte streiten.
Então a gente, vou dar uma acelerada aqui. Então, nós tivemos várias plataformas, né, nacionais, internacionais, discussão do que os estados chamam de problema do índio, né? Uma das coisas que a gente odeia é ser chamado índio, by the way, a propósito, porque índio é um conceito político genérico, inventado e até mesmo confundido pelos europeus para poder colocar nós todos num pacote de, né, colonial.
Überall wird behauptet, jedenfalls bei der Gegenseite, dass das Indio-Problem in den Griff zu bekommen sei. Wir hassen diesen Begriff. Dieser Begriff ist ein politischer Begriff, eine reine Fiktion. Da werden alle über einen Kamm geschert. Also bitte, Indio-Problem wollen wir nicht mehr.
Então, uma questão que a gente lida hoje é buscar um conceito. Quem são os povos indígenas? Existe um conceito nas leis internacionais que o Brasil aceita. Não são todos povos indígenas, mas a maioria aceita o conceito de povos indígenas, que é baseado no conceito de luta jurídica e política do movimento indígena mundial e brasileiro. E essa aqui é uma das definições funcionais, e que os povos indígenas são essas comunidades, essas sociedades que viviam antes da chegada dos europeus nas Américas, em vários outros lugares, e que lutam contra esse projeto do Estado.
Fragen wir uns heute, wer oder was sind eigentlich indigene Völker, dann halten wir uns an einige internationale Definitionen und Begriffsbestimmungen, auch wenn nicht alle Indigenen damit einverstanden sind. Indigene Völker, das versuchen wir juristisch und politisch diesen Begriff immer wieder zu schärfen, sind per Definition die vor der Invasion der Kolonialisten und vor der Kolonialisierung in diesen Ländern gelebt haben. Das verteidigen wir, das ist unser Begriff indigener Völker.
Então, quando a gente lida com o Estado brasileiro, a gente sabe que a gente está lidando com uma instituição e uma sociedade que é herdeira do colonialismo. Significa que herdou a maneira de pensar a respeito dos povos indígenas. E para os povos indígenas não existe ainda uma democracia. Essa transição democrática está ainda acontecendo. Porque para nós, assim como para a sociedade brasileira, a transição do colonialismo para uma sociedade independente, né? Celebraram o ano passado os 200 anos da independência do Brasil. Nós, o brasileiro, estamos celebrando 200 anos de autodeterminação como Brasil, né? Para os povos indígenas, essa autodeterminação ainda não aconteceu.
Handeln, kämpfen und streiten zu müssen. Und wenn man uns sagt, Brasilien ist doch längst eine Demokratie, dann halten wir dem entgegen, nein, wir befinden uns, was uns angeht, uns indigene Völker, immer noch auf dem Weg in einer Übergangsphase hin zur Demokratie, so wie ja auch behauptet wurde, vor 200 Jahren sei der Kolonialismus und die Abhängigkeit vom Kolonialreich Portugals und die Überführung Brasiliens an eine unabhängige Gesellschaft, an eine eigene Nation gelungen. Für uns ist das nicht so. 200 Jahre Selbstbestimmung Brasiliens bedeutet noch lange nicht 200 Jahre Selbstbestimmungsrechte der indigenen Völker.
Então, embora a gente tenha conquistado, né, todos esses mecanismos de direitos nacionais e internacionais e nacionais, como a Constituição Brasileira e outras leis, né, existe ainda uma não somente uma política brasileira, uma mentalidade brasileira, mas também corporativa internacional, de que é uma política, uma maneira de ver que querem assimilar, integrar os indígenas, nos convencer de que nós podemos abrir mão de quem somos, das nossas terras, da nossa cultura, para fazer parte desse grande projeto.
Auch wenn im internationalen nationalen Recht, in der brasilianischen Verfassung, aber auch in den ausführenden Bundesgesetzen immer wieder definiert wird, was Indigene sind, welche Rechte sie haben, etc., gibt es doch in Brasilien, aber auch international, immer noch die Auffassung, dass wir uns zu assimilieren hätten, dass wir uns aufgeben müssen, dass wir Land und Kultur aufgeben müssen, wenn wir zu diesem großen Projekt Brasilien dazugehören wollen.
Então, nós não podemos aceitar projetos de mineração, de agricultura industrial, de qualquer outro projeto em larga escala que impacte nossas terras, nossas culturas, é como se fosse somente uma parte do que está acontecendo. Para os povos indígenas, autodeterminação significa a liberdade, o poder de decidir a respeito de todos os aspectos da nossa vida. E o território, o meio ambiente, está no centro da questão indígena. Não é o desenvolvimento, não é o projeto, não é, inclusive, o ser humano.
Wenn wir uns mit Bergbauprojekten oder industrieller Landwirtschaft konfrontiert sehen, dann reden wir eben nicht nur darüber, ob wir ein Teilstück Land oder unsere Kultur aufgeben sollten oder wollten. Nein, für uns ist Selbstbestimmung etwas viel Größeres. Wir wollen alle Dimensionen dieser Selbstbestimmung leben und im Zentrum all dessen stehen unsere Territorien, unser Land. Das heißt, wir denken nicht an irgendein Projekt, wir denken nicht an irgendeine wirtschaftliche Entwicklung, wir denken ja manchmal noch nicht mal an den Menschen per se als Menschen, sondern immer sehen wir das im Zusammenhang mit unserem Land, mit unserem territorialen Recht.
Então, o projeto, a ideia dos povos indígenas do futuro é colocar a biodiversidade no centro do projeto humano. Não ao contrário. Se a gente faz uma análise rápida das leis internacionais, dos mecanismos internacionais, são sempre antropocêntricos. São sempre buscando o bem dos seres humanos e as outras espécies estão sempre perdendo. Então, a mineração, a grande agricultura, sempre vai ignorar esses números. Embora os povos indígenas sejam somente 0,7% da população brasileira, olha o quanto a biodiversidade representa para a gente. Isso em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, a sociedade estatal é inversamente, né, proporcional. Quanto mais gente com esse projeto de progresso, menos biodiversidade. O projeto de progresso que eu estou criticando.
Entschuldigung, unser Zukunftsprojekt als Indigene ist eines der Biodiversität. Das heißt, im Zentrum jedes Vorhabens, jeden Denkens muss die Biodiversität stehen. Andere Projekte, die wir kennen und die dem anderen Paradigma anhängen, sind anthropozentrisch ausgerichtet. Man kümmert sich nicht um die Arten, die geraten ins Hintertreffen. Man denkt allein an den Menschen. Hier unten. Wir sind zwar nur 0,7% der brasilianischen Bevölkerung, repräsentieren aber auf unseren Territorien 26% der brasilianischen Biodiversität. Überall auf der Welt ist das System so. Es ist umgekehrt proportional. Viele, viele Leute, die wenig Biodiversität vertreten, bewahren und repräsentieren, wollen ihre Projekte umsetzen, während wir nur 0,7% der Bevölkerung, 26% der Biodiversität ins Zentrum aller Pläne und Vorhaben stellen.
Então, hoje a gente está lutando para que, por exemplo, esses mecanismos de proteção dos direitos indígenas, como esses protocolos de consulta, né, o direito à consulta livre, pré-informada, seja realmente verdadeiro, não somente parte de um texto bonito da lei. Né? Porque, imagina, a gente está vendo aqui na vizinhança, Ucrânia e Rússia, né? Você não pode entrar na casa de ninguém sem pedir permissão. Mas o Estado faz isso o tempo todo. Estados que se dizem multiculturais e democráticos.
Deswegen kämpfen wir heute für das Recht, angehört zu werden, und zwar frei und gut informiert, vorab bestens informiert, an Konsultationsprozessen teilzunehmen, wenn es darum geht, dass auf unserem Land Projekte umgesetzt werden. Ich denke da spontan an die Ukraine und Russland. Auch dort ist es ja so gewesen, dass der eine beim anderen eingefallen hat, ohne an der Tür zu klopfen. Solchen Hausfriedensbruch möchten wir nicht erleben und deswegen kämpfen wir im Sinne unserer Selbstbestimmung darum, angehört zu werden.
Então a gente está tendo problema seríssimo, porque as empresas brasileiras e estrangeiras e o Estado brasileiro, eles começam uma série de projetos que, sem consultar a comunidade indígena, os impactos ambientais, sem informar claramente sobre os impactos culturais, sociais, etc. Então, tem uma série de comunidades indígenas que estão enfrentando os mesmos problemas dos Yanomami e dos Munduruku. Não tem água limpa, apesar de estar vivendo na Amazônia, não tem peixe, não tem comida suficiente. Então, vive uma situação de vulnerabilização enorme.
Wenn Unternehmen brasilianischen und internationalen Kapitals bei uns ihre Großprojekte umsetzen wollen, dann kümmern sie sich nicht und informieren uns nicht über das, was das für uns Indigene bedeutet, sei es die Umweltfolgen, aber auch die sozialen Folgen und die Folgen für unsere Kultur. Und daher kämpfen wir um dieses Recht, angehört zu werden, was ja auch in einem Übereinkommen verankert ist. Die Yanomami, die Mundukuru, die leben mitten im Amazonasgebiet und haben eben kein sauberes Wasser mehr, keinen Fisch, keine Nahrungsmittel. Das ist das, was passiert, wenn man nicht angehört wird und die Projekte uneingeschränkt umgesetzt werden können.
Um exemplo do que está acontecendo, por exemplo, com o povo Xavante. Teria outros exemplos para contar, mas olha só, aqui é onde eles estão. O povo Xavante, o nome deles é o povo da água. A água representa assim, o centro da cultura Xavante. Então, as empresas, não somente de hidrelétricas, mas de importação, exportação de minerais, de outros insumos do Brasil, eles, aliados ao governo brasileiro, eles começaram uma série de rodovias, ali eu vou mostrar para vocês, nas terras indígenas.
Nehmen wir das Beispiel der Xavante. Es könnten auch andere sein. Die Xavante nennen sich selbst und heißen das Volk des Wassers. Mittelpunkt ihrer Kultur ist das Wasser an sich. Und so haben während der letzten Jahre Bergbauunternehmen, aber auch große Wasserkraftvorhaben begonnen, in das Territorium, in das Land der Xavante immer neue Straßen zu schlagen, die ihr hier rechts seht.
Então, aqui, por exemplo, a empresa, o que a empresa fez, nós temos as comunidades Xavantes, inúmeras delas.
Hier die Gemeinwesen. Vamos um por um, Flexen, vai mostrar. Ok. Die Gemeinwesen, die Dörfer.
Então a empresa chegou aqui, consultou somente uma comunidade, apesar do projeto impactar todas as outras.
Auch wenn das Projekt das gesamte Gebiet betrifft, ist man als Unternehmen dann zu diesem einen Kegel, den ich gerade gezeigt habe, gegangen in ein Dorf und hat dort eine Anhörung veranstaltet.
E o governo brasileiro carimbou como processo justo de consulta.
Hat die brasilianische Regierung natürlich gesagt, toll, und hat den Stempel runtergedrückt und hat gesagt, ja, ihr habt die Indigenen angehört.
Então, hoje, quando os Xavantes vão visitar os seus parentes de uma aldeia para outra, eles encontram situações assim, ó, à beira da estrada, jovens encontram caminhoneiro, um monte de gente, sei que eles nunca ouviram falar, nunca viram. E você não precisa da minha ajuda para concluir do quanto que isso pode criar uma situação social de vulnerabilidade. sexual, violência social, cultural, etc.
Welcher Mönche heute ins Nachbardorf, in das nächste Dorf ihres Volkes, Entschuldigung, fahren, dann passieren eben solche Dinge. Irgendwo an der Straße eine Tankstelle, Trucker, LKW-Fahrer, die begegnen dort. Das sind wie Begegnungen von Außerirdischen, den Charmönchen vor Ort. Und ihr könnt euch überlegen, was hier passiert. Die Vorstellung habt ihr. Natürlich kommt es auch zu sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt, zu all dem, was mit diesem Zusammentreffen von Kulturen, diesem Aufeinanderprall von Kulturen verbunden sein kann.
Eu vou avançar aqui um pouco. Eu discutiria esses exemplos, mas eu vou avançar um pouco para a gente, porque eu sei que vocês já ouviram ontem e hoje bastante sobre isso. Então eu vou discutir aqui, tem a questão dos várias comunidades quilombolas indígenas hoje com esses novos projetos das chamadas energias verdes, eles estão perdendo os direitos que foram conquistados com a Constituição de
1988. Indigene und Quilombola Gemeinwesen verlieren heute oft auch gerade aufgrund solcher Projekte der Green Economy oder der erneuerbaren Energien Zugang oder ihre Rechte, die sie über Jahrzehnte erkämpft haben.
Então as empresas oferecem uma migalha para mitigar o impacto, mas tiram todos os outros direitos conquistados. Isso é a mesma história dos quilombolas, dos Tremembé no Ceará, dos Krenak em Minas Gerais, que vocês devem acompanhar as questões envolvendo até mesmo empresas alemãs, de como que essa política de consulta, justiça, mitigação é somente uma outra forma de colonialismo.
Die Leute, diese Rechte früher hatten, die dieses Land bewirtschaften konnten und betreten konnten, werden mit Almosen abgespeist. Ihr kennt vielleicht Fälle von den Quilombolas oder von den Tremembé im Bundesstaat Ceará oder gar von den Krenak im Bundesstaat Minas Gerais, wo auch deutsche Unternehmen beteiligt sind. Sie verlieren alles aufgrund dieser Projekte und der damit verbundenen Scheinanhörungen, die ich gerade beschrieben habe.
Okay, mais 5 Minuten. Tudo bem?
Habe ich noch 5 Minuten?
Ok, eu vou avançar aqui. Então, a questão de como lidar com isso, né? Então, os povos indígenas, eles têm, não somente do Brasil, mas de várias partes do mundo, a gente tem criado uma articulação global de movimento, de advocacia, de defesa de direitos, né? Que a gente procura participar das decisões que impactam nossas terras.
Was kann man dagegen tun? Wie kann man damit umgehen? Wir haben weltweit, nicht nur in Brasilien und auch nicht nur in Lateinamerika, ein Netzwerk, eine Vernetzung von indigenen Völkern geschaffen, wo Advocacy-Arbeit, Verteidigung unserer Rechte an erster Stelle steht.
Então, exemplo é o COP, né? Esses eventos ligados à chamada mudança climática organizada pelas Nações Unidas e outras organizações internacionais.
Ein Beispiel: die Vertragsstaatenkonferenzen der Klimakonvention, COP, also die großen Konferenzen der Vereinten Nationen.
Então, a gente precisa ver que a questão da mudança climática é uma questão também de justiça, assim como desses minerais de transição. A gente não pode ir para uma nova fase mundial carregando os mesmos problemas, impactando da mesma forma o planeta.
So ist für uns Klimawandel immer auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn was wäre schlimmer, als wenn wir jetzt im Übergang zu einer neuen grünen Wirtschaft die Bodenschätze ausbeuten und genauso die Logik fortsetzen, die in der Vergangenheit geherrscht hat.
Então, uma outra frente que a gente recentemente, né, pelo menos eu e minha organização, onde eu trabalho, a gente tem tentado lidar, é com a questão de que essa propaganda que a União Europeia está fazendo frente aos países do sul global, de que a gente quer fazer uma parceria de novas economias, etc, etc, essa história, mas na verdade, quando a gente vê a legislação, é uma legislação que protege as empresas europeias, não protegem os povos indígenas.
genauso kritisch gilt, ist umzugehen mit der neuen Initiative der Europäischen Union, neue Wirtschaftsfarbe im Süden oder in der anderen Welt aufzutun. Das sind Wirtschaftspartnerschaften, die uns eher schaden.
Então, o que que significa se os povos indígenas não têm o direito de dizer não? O que que significa se os povos indígenas têm o seu direito de serem consultados, serem violados? Para mim e para você, que está aqui, que estamos aqui na Europa. Significa um risco enorme à biodiversidade do planeta.
Was bedeutet es denn, wenn Indigene nicht mehr das Recht hätten, Nein zu sagen zu diesem oder jenem Projekt? Was bedeutet es, wenn sie nur zum Schein angehört werden, wie wir das vorhin beschrieben haben? Das frage ich euch, das frage ich uns, das frage ich alle auf der Welt. Das bedeutet, dass die Biodiversität dieses Planeten in größte Gefahr kommt.
Então, a gente tem, tem lutado para que nossos diálogos nesses diversos ambientes, né, nacionais, internacionais, também possa representar um pouco do que a gente sonha para o futuro da humanidade. Um futuro da humanidade que tenha um pouco desses 5 R's que eu estou propondo aqui, que eu vou discutir rapidamente alguns deles.
Wenn wir in diesen Dialogen uns beteiligen, dann wollen wir auch immer natürlich einen Traum zeigen, was das bedeuten könnte für die Zukunft der Welt. Das hier in 5 mit jeweils R anlaufenden Thesen, die ich kurz mit euch besprechen möchte.
Então, a gente tem que mudar a maneira como a gente vê o planeta, não somente como uma fonte de recursos, mas como um ser vivo que não somente depende de nós para viver, mas que nós, seres humanos, dependemos dele, desse ser vivo, para viver. A gente não pode transformar isso numa utilidade pública.
Zunächst müssen wir den Wert des Planeten neu beschreiben. Er ist eben nicht nur eine Ressource, nein, der Planet selbst, alles, was uns umgibt, und wir selbst bilden ein großes Lebewesen, das wechselseitig, alle sind voneinander wechselseitig abhängig.
Então, a gente precisa reconhecer, nós precisamos de uma democracia das espécies, precisamos de uma economia das espécies, precisamos de uma transição em que outras espécies, que são maiores que nós não somos maioria no planeta, possa realmente ocupar o lugar que elas merecem, o centro da vida, do sistema planetário.
Das heißt, wir brauchen eine neue Demokratie der Arten, eine Wirtschaft aller Arten, die in diesem großen Lebewesen vereint sind, diesem Organismus, aber auch eine Kultur des Übergangs hin zu einer neuen Wirtschaftsform und einer neuen Lebensform, in der alle Arten repräsentiert sind. Der Mensch ist ja bei weitem nicht in der Mehrheit auf dieser Welt. Nein, es geht um das Zusammenleben, das Zusammenwirken und die Abhängigkeit aller von allen.
Então, quando a gente abraça a reciprocidade, a relacionalidade, eu estou falando de ter um equilíbrio em termos de saúde ecológica. Pense comigo, um ser vivo, uma criança que nunca para de crescer, o que que acontece? O que que está acontecendo? Qualquer organismo vivo que nunca para de crescer, a gente sabe que tem algum problema. É um câncer, uma deformidade, não se pode sustentar um organismo que nunca para de crescer. E essa é a economia em que o mundo vive hoje, uma economia que, eu vou usar o nome verdadeiro, capitalista, que diz que crescimento é a única coisa que temos que fazer. Desculpa, foi longo.
Und wenn die Wechselseitigkeit, diese Aufeinanderbezogenheit im Mittelpunkt unserer Wahrnehmung steht, dann sprechen wir von etwas, was ich ökologische Gesundheit nennen würde. Das ist das, was ein Lebewesen auszeichnet. Was wäre denn mit einem Kind, das nicht aufhören würde zu wachsen? Das wäre ein Problem, es wäre irgendwie deformiert, es wäre vielleicht krebskrank, wie auch immer. Wir allerdings gehen davon aus, dass dieses Lebewesen und dass diese Welt, dass diese Wirtschaft immer schneller wachsen muss und das ist ungesund. Ihr wisst, dass der Kapitalismus das Wachstum an erste Stelle stellt und das kann nicht funktionieren.
Então a gente precisa de uma justiça de reparação, de uma economia de reparação, de uma sociedade que repare o planeta que a gente está vivendo. Porque nós estamos acelerando o fim da nossa espécie.
Eigentlich brauchen wir einen Pakt, einen juristischen und wirtschaftlichen Pakt der Reparation, der Reparationsleistungen, da unsere Gesellschaft das zerstört, von dem wir leben, gilt es, das zu reparieren.
E como fazer isso? Respeitar a multiplicidade dos conhecimentos que preservam o planeta. Os povos indígenas, nós estamos aqui há séculos. Nós não precisamos... Okay. Não precisamos abraçar toda forma de tecnologia, não precisamos crescer o tempo todo para sobreviver. Então, essa ideia de que nós precisamos desenvolver, 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 crescer, 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 quero ver ele traduzindo essa. ela é uma receita para a decadência, para a destruição. É o Ângelo Novos do Benjamin.
Die Vielfalt, ja, die Vielfältigkeit dieses Wissens und dieses Organismus gilt es anzunehmen, es gilt auch klar zu sagen, nein, wir können nicht ständig nur wachsen und wollen auch nicht jede Technologie übernehmen. Unser Überleben wird davon abhängen, wie wir die Vielfältigkeit in ihrer Bezogenheit leben und entwickeln auf Teufel komm raus, das war das Entwickeln, Entwickeln, Entwickeln. Und Wachstum, ohne dass der Himmel die Grenze wäre, das wird nicht funktionieren, dann werden wir wieder in dieses Bild von Angelus Novus verfallen, was Klee dort gemalt hat.
Então eu tenho um desafio para você. Ir para casa, ir para o seu trabalho, para sua vida e começar a espalhar essa palavra de sabedoria do Davi Kopenawa. Ecologia somos nós. Você é ecologia. Isso significa dizer que você depende 100% não do carro, não da casa, não dessas condições confortáveis, mas do planeta onde você está andando. Por isso, nós devemos andar suavemente, com amor, com cuidado, com carinho sobre esse planeta que a gente está.
Und wenn ihr nach Hause geht, dann würde ich euch einladen, dieses Wort von David Kopenawa mitzunehmen. Ökologie, das sind wir. Das heißt, ihr hängt nicht allein davon ab, was euch zu Hause erwartet oder wie es bei euch aussieht. Nein, wir alle hängen vom Planeten ab. Und mit dem gilt es, behutsam, liebevoll und zärtlich umzugehen, wenn wir über ihn schreiten.
Hey, so obrigado.
Herzlichen Dank.
Danke.